Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 22 Zuhören. Hier ist der Andi von 22 Comedia. Heute ist der 18.01. Wir nehmen auf Remote, das heißt, wir sitzen an unterschiedlichen Orten. Ich in Fulda und mit dabei ist die Wiebke.
Hallo.
Und die sitzt irgendwo bei Hannover. Und dann haben wir noch den Professor Dr. Ralf Stücker. Der sitzt in Hamburg.
Ja, das ist richtig.
Ja. Sehr gut. Der Professor Dr. Ralf Stücker ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Wir sind 22 QEV. Das Ganze seit 2009. Und ist der ehemalige Abteilungsleiter der Kinderorthopädie im Altonaer Kinderkrankenhaus. Und unser Thema heute soll sein Skoliose. Für die Leute, die 22Q irgendwie ein bisschen im Blick haben, die wissen wahrscheinlich, was das ist. Ich würde aber erst noch ein bisschen was über den Herrn Stücker sagen, was bei mir so ein bisschen... Sie waren von 1985 bis 87 im Entwicklungsdienst in Tansania, Masasi.
Ja, richtig. Ja.
Wie sind Sie da hingekommen?
Naja, über den Ersatzdienst und ich hatte das als Ersatz für die Bundeswehr gemacht und ich hatte mich aber schon immer für Arbeiten in Entwicklungsländern interessiert und ganz besonders für Ostafrika und das hat dann auch geklappt. Und es war eine Zeit, die mich dann sehr geprägt hat. Da ist ja unser ältester Sohn geboren und ich habe dort im Prinzip alles machen müssen. Ich war Kinderarzt, ich war Gynäkologe, habe, glaube ich, 300 Kaiserschnitte gemacht, aber auch alle allgemeinchirurgischen Operationen, die orthopädischen Operationen gemacht und bin dort ins kalte Wasser gesprungen und ja, musste schwimmen lernen. Und das hat sich als sehr gute Erfahrung herausgestellt, auch für später.
Ja, super. Es sind ja so viele Auslandsaufenthalte, aber ich glaube, eine spezielle Station ist dann in der Tulane University in New Orleans.
Ja, richtig.
Also in Amerika. Da haben sie ihre Spezialisierung auf die Kinderorthopädie begonnen.
Ja, richtig. Eine solche Spezialisierung gab es damals in Deutschland nicht. Ich hatte mich aber entschieden, auch in der Zukunft nur kinderorthopädisch zu arbeiten und da war es naheliegend, dann in die USA zu gehen, weil dort eine spezielle kinderorthopädische Ausbildung, das nennt man Fellowship, angeboten wurde.
Ah.
Und das war ebenfalls eine sehr, für mich sehr prägende Erfahrung, von der ich dann nachher dann in meinem Berufsjahr noch sehr profitiert habe.
Dann sind Sie seit 2009 sind Sie im wissenschaftlichen Beirat von 22, wir sind 22 QEV, damals noch Kids 22 Q11 und haben das Kompetenzzentrum Orthopädie für den Verein und sind da eben als wissenschaftlicher Beirat. Was muss man denn da machen als wissenschaftlicher Beirat?
Na, insbesondere bei spezifischen Fragen, in diesem Fall bei orthopädischen Fragestellungen, Hilfestellung leisten. Wir haben also am Anfang die Literatur gesichtet. Wir haben uns mit anderen Zentren, die auch sehr viel mit 22-11 Kindern gearbeitet haben, in Verbindung gesetzt. Das ist einmal Philadelphia in den USA und das ist Utrecht in den Niederlanden, wo eben auch sehr viel Kinder mit 22Q11 betreut werden. Wir haben gemeinsame Publikationen dann gemacht und so war das eben von Anfang an ein sehr interessantes Gebiet für uns gewesen, was wir dann auch ausgebaut haben. Insbesondere, weil wir das gesamte Spektrum der Kinderorthopädie in Hamburg angeboten haben und insbesondere natürlich eben auch kindliche Wirbelsäulendeformitäten, die ja leider eben auch bei 22q relativ häufig sind. Ich kann dazu sagen, das Altonaer Kinderkrankenhaus ist das größte Zentrum für kindliche Wirbelsäulendeformitäten in Europa mit weitem Abstand und sodass also da eine ziemlich große Expertise vorherrscht bei allen Formen von Wirbelsäulendeformitäten, auch bei den Kindern, die es in ganz jungem Alter schon bekommen.
Ja, dann habe ich so, würde ich hier die Vorstellungsrunde abschließen. Und die Wiebke hat jetzt nochmal so ein bisschen Skoliose, spezifischere Fragen vielleicht. Wollen wir vielleicht vielleicht für einen Anfang erst nochmal klären, was ist denn eigentlich eine Skoliose?
Ja, also eine Skoliose ist eine dreidimensionale Deformität im Bereich der Wirbelsäule. Die verschiebt sich also nicht nur seitlich, sodass es zu einer C-förmigen oder S-förmigen Krümmung kommt, sondern gleichzeitig kommt es auch zu einer Verdrehung der Wirbelsäule. Das sieht man dadurch, wenn die Kinder sich nach vorne beugen, dann sieht man so, im Bereich der Brustwirbelsäule so einen Rippenbuckel oder im Bereich der Lendenwirbelsäule sieht man so eine Vorwölbung. Das, was man Lendenwulst nennt. Diese Deformierung kann verschiedene Teile der Wirbelsäule betreffen. Einmal zum Beispiel nur die Brustwirbelsäule oder den Übergang zwischen Brust- und Lendenwirbelsäule oder die Lendenwirbelsäule oder eben beides, Brust- und Lendenwirbelsäule. Diese Veränderung, die, was man dann Skoliose nennt, ist in der Regel zunehmend. Wir nennen das progredient. Und je jünger man ist, wenn die Skoliose auftritt, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Wirbelsäule stark zunimmt, dass die Deformität stark zunimmt.
Wie weit kann denn, also wie viel Grad kann denn eine Skoliose erreichen?
Ja, da sind keine Grenzen gesetzt. Also ich habe auch schon Skoliose von 180 Grad gesehen.
Was tut man da, wenn das so
Da
schlimm ist?
ist es dann wirklich sehr, sehr kompliziert und langwierig und aufwendig und auch nicht risikoarm, wenn man so aufwendige Skoliosen dann behandeln muss. Darum ist ja eins der wesentlichen Erkenntnisse aus den vielen Jahren, dass man eben eine Skoliose früh behandeln muss, dass es eben nicht dahin geht, in diese Bereiche von, ich sag mal, 100 Grad und mehr.
Was ist denn das Auffälligste oder das Besondere gerade bei 22q-Betroffenen, die eine Skoliose haben?
Ja, da weiß man mittlerweile eine ganze Menge. Früher hat man gedacht, dass eben 22Q-Kinder auch viele Auffälligkeiten im Bereich des Rückenmarks haben. Und dass diese Auffälligkeiten dann dazu führen, dass die Kinder häufiger Skoliosen bekommen. Und da wissen wir mittlerweile, da haben wir uns also auch mit Utrecht zusammengetan und auch mit Philadelphia und unsere Daten auch miteinander da analysiert und da wissen wir mittlerweile, das ist nicht der Fall. Was wir aber wissen ist, dass sich die Skoliosen bei 22Q fast genauso verhalten wie die sogenannten idiopathischen Skoliosen, also die Skoliosen, die gesunde Kinder bekommen. Also fast genauso. Das heißt also, man weiß auch bei diesen sogenannten idiopathischen Skoliosen immer noch nicht, woher das kommt. Man vermutet eine genetische Ursache. Die wird wahrscheinlich bei 22Q auch vorliegen, diese genetische Ursache, nur man hat sie noch nicht identifiziert.
Okay, cool. Wann haben Sie denn das erste Mal von 22Q? Wahrscheinlich war das bei Ihnen noch das DiGeorge-Syndrom gehört. Und wann haben Sie sich denn spezifisch angefangen, sich auf Kinder mit 22Q und Skoliose zu spezialisieren?
Naja, also tatsächlich war es früher in erster Linie das George-Syndrom und erst später dann wurde es ja dann die verschiedenen Erkrankungen der 22 gleich zusammengefasst. Wir haben von Anfang an viele Kinder behandelt mit seltenen Erkrankungen. Dazu gehören eben auch Chromosomenstörungen, aber auch zum Beispiel Erkrankungen wie Glasknochenkrankheit, neuromuskuläre Erkrankungen, also Muskelerkrankungen, Krankheiten, die mit Spastik einhergehen. Und die intensive Behandlung kindlicher Wirbelsäulendeformitäten hat eigentlich in den USA begonnen, weil ich dort auch in einem Zentrum war, welches viele kindliche Wirbelsäulendeformitäten behandelt hat und bin dann mit vielen neuen Ideen zurückgekommen nach Deutschland und bin dann ja auch schnell nachdem ich zurückgekommen bin, nach Münster, nur sehr kurz in Münster gewesen und dann nach Freiburg gegangen und dort hat mir der Chef dort alle Freiheiten gelassen, um mich gerade in der Behandlung kindlicher Wirbelsäulendeformitäten weiterzuentwickeln. Und das hat, da haben sich nicht so viele für interessiert da, zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland. Und so hat sich das schnell zu einem sehr großen Fachgebiet von mir entwickelt. Und das habe ich natürlich dann auch mit nach Hamburg genommen und haben es hier in Hamburg natürlich noch viel weiterentwickelt.
Gibt es eigentlich außer der Skoliose bei 22q-Betroffenen noch andere Rückenerkrankungen oder orthopädische Erkrankungen?
Ja, es gibt ein großes Problem, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ein Gebiet, wo sich Deformitäten oder auch Erkrankungen entwickeln können, ist die Halswirbelsäule. Wir wissen heute, dass Kinder mit 22q in etwa 60 bis 80% Anomalien an der Halswirbelsäule haben.
Was heißt das?
Die sind nicht immer, wir nennen das klinisch relevant, also da folgt nicht immer eine Behandlung draus, aber es kann daraus ein Problem entstehen. Das können angeborene Deformitäten gerade im Bereich der oberen Halswirbelsäule sein, also im Bereich des ersten und zweiten Halswirbels. Das können aber auch Instabilitäten sein. Das heißt, dass die Wirbelkörper gegeneinander nicht stabil genug sind. Und das ist gar nicht mal so selten. Und das sollte ausgeschlossen werden. Wir empfehlen dass alle Kinder mit 22q etwa im Alter von 4 bis 5 Jahren eine Abklärung der Halswirbelsäule durch röntgenologische Untersuchungen erhalten sollten. Das wird auch in den neuen Leitlinien so drinstehen.
Bei der Halswirbelsäule haben Sie ja gesagt, dass die ja nicht richtig zusammenstehen. Kann es dann auch passieren, dass Kinder, die Probleme mit der Halswirbelsäule haben, dann auch dadurch Querschnittslähmungen bekommen können?
Ja, aber so eine Querschnittslähmung, die kommt dann nicht spontan, irgendwie so im täglichen Leben. Aber es kann sein, dass Kinder, die eine ausgeprägte Instabilität im Bereich der Halswirbelsäule haben, dass also die Verbindung der Halswirbelkörper gegeneinander nicht fest genug ist, wenn das der Fall ist, dann sollten sie auf intensive Übungen im Bereich der Halswirbelsäule oder auch auf Übungen wie zum Beispiel beim Turnen, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Trampolin springen, dann sollten Sie darauf verzichten.
Könnten Sie sich dabei dann das Genick brechen, wenn die so wackelig sind, sag ich mal?
Es könnten sich tatsächlich dann Wirbelkörper so weit gegeneinander verschieben, wenn eine Stabilität vorliegt, dass das zu einem Problem für das Rückenmark werden könnte. Und im schlimmsten Fall auch mal eine Querschnittslähmung.
Gibt es dann da auch so wie bei der Skoliose auch so ein, ich sag jetzt mal, Korsett für die Halswirbelsäule?
Das gibt es leider nicht. Also theoretisch könnte man sich vorstellen, dass man den Kindern so eine Halskrause gibt. Aber das wäre dann ein Schutz. Allerdings hat das einen nachteiligen Effekt, nämlich wenn man dauernd eine Halskrause trägt, dann führt das letztendlich auch zu Schwächungen der Muskulatur der Halswirbelsäule, die ja wichtig ist, diese Muskulatur, um die Halswirbelsäule zu stabilisieren.
Gibt es denn auch könnte man das auch operativ behandeln? Also damit sie halt nicht mehr so wackelig sind?
Ja, genau. Das macht man dann, wenn es sehr instabil ist, dann muss man die Wirbelkörper, die sehr instabil gegeneinander sind, miteinander stabilisieren oder man kann auch sagen versteifen. So wie man es letztendlich bei einer Skoliose auch macht.
Wie ist das, wenn man so eine, ich kenne auch ein paar Freunde, die haben das auch, so eine Versteifung bei der Skoliose. Und da ist auch eine Frage, wie ist denn das? Können sich die Leute dann noch normal bewegen oder sind die dadurch eher eingeschränkter?
Ja, Versteifung hört sich immer schlimm an und ich versuche das Wort auch immer zu vermeiden, denn so schlimm ist letztendlich die Skolioseoperation nicht. Natürlich ist es so, dass man dabei Wirbelkörper miteinander versteifen muss. Aber es hängt immer davon ab, wo die Skoliose ist. Wenn man zum Beispiel eine Skoliose im Bereich der Brustwirbelsäule hat und man die Brustwirbelsäule versteifen muss, dann merkt man davon eigentlich gar nichts, weil im Bereich der Brustwirbelsäule kann man sich sowieso so gut wie gar nicht bewegen, weil natürlich die ganzen Rippen bei den Bewegungen stören. Das heißt, diejenigen, die dann letztendlich nur eine Versteifung der Brustwirbelsäule haben, merken von der Versteifung so gut wie gar nichts. Diejenigen, die dann eben auch einen Teil der Lendenwirbelsäule, also weiter unten dann eine Versteifung benötigen, da ist es so, da hängt es immer davon ab, wie viele Wirbelkörper der Lendenwirbelsäule man versteifen muss. Wenn man nur wenige versteifen muss, merkt man das auch kaum. Wenn man aber ganz weit runter bis zur Lendenwirbelsäule, ich sag mal bis zum vierten oder fünften Lendenwirbelkörper verstabilisieren muss, dann merkt man das schon. Dann ist man weniger beweglich. Aber da heißt es so schön, Stabilität geht vor Mobilität.
Es gibt ja nicht nur die Versteifung, die man ja machen kann bei einer Skoliose, sondern was ich ja auch selber hatte, ich hatte ja auch ein Korsett. Was ge also für die Leute, könnten Sie vielleicht für die Leute, die kein Korsett haben oder das nicht kennen, vielleicht genauer beschreiben, wofür das gut ist oder was das Korsett genau macht?
Ja, das ist gut, dass wir auf das Korsett zu sprechen kommen, denn wenn man sich so einige Literaturangaben durchliest, dann steht da gelegentlich mal, dass ein Korsett nicht hilfreich ist.
Warum
Und
nicht?
ja, es gibt so ein paar Erkrankungen, wo Korsette tatsächlich nicht so wirksam sind. Also zum Beispiel bei Muskelerkrankungen, bei Kindern, die eine Zerebralparese, also eine spastische Lähmung haben, bei diesen sogenannten neuromuskulären Erkrankungen, da ist das Korsett nicht besonders wirksam oder man kann schon fast sagen, gar nicht wirksam. Und man hat auch vermutet, dass das für 22Q auch zutrifft. Die Erfahrung, die wir aber haben, ist eindeutig, dass das nicht zutrifft. Also 22Q-Kinder können durchaus von einem Korsett erheblich profitieren und eine Operationen gegebenenfalls dadurch vermeiden. Also, wenn man früh genug anfängt mit dem Korsett und es tatsächlich auch regelmäßig trägt und nicht nur, sagen wir mal, 6 bis 8 Stunden am Tag, dann hat man auch bei 22Q-Kindern eine gute Chance, eine Operation zu vermeiden.
Und da wären wir nämlich auch schon bei der nächsten Frage. Müssen die das, Sie haben es schon gesagt, am besten wäre es regelmäßig, also 24 Stunden zu tragen. Aber könnte man auch theoretisch, also nicht machen? Also gäbe es, wenn man das jetzt nur ein paar Stunden am Tag trägt, würde es dadurch auch verbessert werden oder eher schlechter, anstatt dass man es 24 Stunden trägt, also täglich.
Also bei 22Q gibt es darüber keine ausreichenden Daten, sodass man das nicht valide beantworten kann. Aber bei den sogenannten idiopathischen Skoliosen weiß man das sehr gut. Man weiß, dass man, wenn man das Korsett weniger als 12 Stunden trägt, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch eine Operation erforderlich ist, bei diesen idiopathischen Skoliosen über 50% ist. Und wir wissen aber auch, du hast dieses Thema 24 Stunden angesprochen. 24 Stunden ist ein unrealistisches Ziel und ist niemals zu erreichen. Und darum sollte man auch diese 24-Stunden-Regel auch gar nicht abgeben. Das, was wir heute wissen von Korsetten, und da gibt es gute Studien aus den USA, die haben das nämlich mit Sensoren gemacht. Da wurden in die Korsette Sensoren eingebaut, sodass man nachher ganz genau wusste, wie lange die Kinder diese Korsette am Tag getragen haben. Ja, das sind so Wärmesensoren. Und da hat man dann gesehen, dass 18 bis 20 Stunden erreicht werden sollten pro Tag. Und das ist schon realistisch. Das lässt sich erreichen. Und wenn man das ist und wenn man an dieses Ziel herangeht, glaube ich auch, ist das keine Überforderung der Familien und auch keine Überforderung der Patienten. Und das ist ein Ziel, was man realistisch erreichen kann und wo sich gezeigt hat, dass bei den idiopathischen Skoliosen in 80% tatsächlich eine Operation vermieden werden konnte.
Weil bei mir war es nämlich zum Beispiel so, als ich mein Korsett bekommen habe, da habe ich das auch täglich getragen, am Tage, aber auch in der Nacht. Also das sind dann ja 24 Stunden.
Ja, gut, aber man muss abziehen, dass man auch mal duscht und dass man auf Toilette geht und dass natürlich auch das Korsett beim Sport abgenommen werden soll. Ja, denn man soll ja auch Sport machen, man soll sich sportlich betätigen und das natürlich ohne Korsett. Und auch bei der Physiotherapie trägt man kein Korsett. Also diese 24 Stunden sind tatsächlich nicht zu erreichen.
Ach ja, wie kam, also Sie sind ja in unserem ärztlichen Beirat bei 22Q. Wer kam denn auf Sie zu und hat Sie darauf angesprochen, ob Sie im ärztlichen Beirat mitwirken möchten?
Ja, das war der Verein, damals noch Kids 22Q11, die auf mich zugekommen sind, weil damals schon relativ viele Kinder, auch ohne dass ich im Beirat war, mit Skoliosen zu uns gekommen sind nach Hamburg, weil wir damals schon sehr bekannt waren, dass wir eben auch Kinder, betreuen, die sehr jung eine Skoliose bekommen und, da eine besondere Expertise hatten.
Vielleicht von mir nochmal eine kurze Nachfrage. Also das Korsett soll ja dann dafür sorgen, dass die Wirbelsäule ihre Verkrümmung oder Verbiegung irgendwie zurückbildet. Wie funktioniert das denn?
Also das Ziel der Korsettbehandlung ist, dass es nicht schlimmer wird. Das Ziel, dass es besser wird, ist nur in den seltensten, dass es besser wird, ist nur in den seltensten Fällen zu erreichen. Ich glaube, in diesem Märchen muss man einmal aufräumen, denn häufig sagen dann die Korsettbauer oder auch die Physiotherapeuten, ja, dann wird die Skoliose wieder besser. Nein, das wird sie nicht. Im Korsett ist sie natürlich besser, weil da wird sie ja von außen gestützt. Aber wenn man das Korsett dann wieder weglassen würde, ist sie mindestens da, wo sie mal gewesen ist. Darum ist es auch wichtig, die Korsettbehandlung frühzeitig zu be beginnen. Also so ungefähr ab 20, 25 Grad. Und wenn ich dann erreiche, dass diese 20, 25 Grad, dass die nicht mehr werden durch ein Korsett, dann kann man später damit sehr gut leben. Mit 20, 25 Grad als Erwachsener kann man wunderbar leben, ohne dass man damit die Sorge haben muss, dass man viele Rückenschmerzen bekommt oder andere Probleme bekommt. Also das Ziel der Korsettversorgung ist, dass es nicht schlimmer wird und nicht, dass es besser wird. Und das sollte man dem Patienten auch so sagen.
Das heißt aber auch, das Korsett werde ich nie mehr los. Oder?
Doch, das Korsett werden Sie los. Und zwar nach Wachstumsabschluss.
Ah, okay.
Das heißt also, eine Skoliose, die unter 30 Grad ist, und wenn das Wachstum abgeschlossen ist, die nimmt nicht weiter zu. Aber eine Skoliose, die über 30 oder 40 Grad ist, die kann schon zunehmen, und eine Skoliose, die über 50 Grad ist, bei Wachstumsabschluss, nimmt definitiv weiter zu, obwohl das Wachstum abgeschlossen ist.
Und was passiert dann?
Ja, dann muss man es doch operieren. Also eine Skoliose von 50 Grad ist ungefähr die Grenze, wo man sagen muss, das ist operationspflichtig. Das heißt also, Man weiß, dass Skoliosen über 50 Grad auch nach Abschluss des Wachstums weiter zunehmen. Und aus diesem Grunde sollte man sie operativ korrigieren, weil eine Skoliose von 50 Grad, die kann ich dann durch eine Operation wieder so behandeln, dass nachher eine gerade Wirbelsäule resultiert. Wenn ich dann noch 2, 3 oder 4 Jahre oder länger warte und ich habe eine Skoliose von 70 oder 80 oder 90 Grad, dann kann man das immer noch operieren, aber die Wirbelsäule wird nicht mehr gerade.
Wie ist das bei einem Korsett, wenn man die trägt und man hat es dann abgeschult, so wie ich. Ich trage ja auch kein Korsett mehr, weil ich ja aus dem Wachstum, weil mein Wachstum ja abgeschlossen ist. Bleibt, ist die dann gerade oder hat die dann immer noch so einen Skoliose-Einschlag? Weil sie haben ja eben gesagt, wenn man ob das operativ behandelt, dass die weil dann gerade ist, also wie beim
Die ist dann
gesunden
gerade.
Menschen auch.
Ja, gerade. Aber man muss ja nicht unbedingt eine gerade Wirbelsäule haben, um ein schmerzfreies Leben zu führen. Also eine Skoliose von 20 oder 30 Grad ist vollkommen okay. Damit kann man gut leben, kann man alle Berufe machen, alle Sportarten durchführen und im Prinzip relativ sicher sein, dass das in Zukunft nicht weiter zunehmen wird. Ja? Von daher muss man eine Skoliose 20 oder 30 Grad ist auch nicht gerade machen, weil man weiß, dass sie nach Abschluss des Wachstums nicht weiter zunimmt. Das ist eben anders bei Skoliosen, die 50 Grad sind, die nehmen weiter zu.
Also, ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Andi, hast du noch eine Frage?
Eine Frage aus dem Bereich Kurioses. Herr Professor, wussten Sie, dass es eine Skoliose Barbie gibt?
Eine Skoliose, Barbie.
Ja.
Nein, das wusste ich nicht.
Ja, das habe ich bei der Recherche. Wir hatten eigentlich das Thema schon viel früher vor. Und da hatte ich dann mal nachgeguckt und dann habe ich herausgefunden, dass Mattel, also der Barbie-Hersteller, um so ein bisschen diverser rüberzukommen, wohl die Chelsea mit Korsett gebaut hat und mit einer Skoliose.
Ja, so. Interessant.
Ja.
Gut zu wissen.
Verrückt, weil was ich mal gehört habe, und aus orthopädischer Sicht können Sie es bestimmt richtig stellen, dass Barbie, so wie sie standardmäßig produziert wird oder wie ihr Körperbau ist, so eigentlich gar nicht stehen könnte oder dass das gar nicht funktionieren würde mit ihren Körperausprägungen.
Ja, damit habe ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich halte es auf der anderen Seite auch keine dumme Idee, so etwas zu machen, weil es erhöht vielleicht die Akzeptanz auch dann letztendlich für Korsette. Und das ist ja immer wichtig, dass man das bei den Kindern, aber auch bei den Eltern erreicht, dass man da tatsächlich eine Akzeptanz erreicht. Die nicht in jedem Fall zu erreichen ist, aber bei denen, wo es erreicht werden kann, dann die Ergebnisse auch deutlich besser sind, ne?
Ja, wunderbar. Haben Sie noch irgendwie abschließende Worte, die Sie an Menschen richten würden, die sagen, weiß ich gar nicht, wie kommt man denn auf die Diagnose Skoliose? Merkt man, sein Kind ist im
Ja.
Kleinkindalter hat man ja noch keine, weiß ich nicht, keine Haltung, wenn die Kinder noch im Krabbelstadium sind.
Ja, es gibt so ein paar Dinge, die auch Laien auffallen können. Also zum Beispiel, wenn die Schultern nicht auf gleicher Höhe stehen, wenn eine Schulter höher steht als die andere. Das ist etwas, was immer ein Warnsignal ist und wo man immer eine Skoliose ausschließen muss. Dann, wenn die Haltung so ist, dass der Kopf nicht genau in der Mitte steht, dass er also etwas nach rechts oder nach links im Vergleich zum Lot verschoben ist, auch das ist etwas, was sich relativ häufig findet und was unbedingt dazugehört, wenn man sieht, dass von außen irgendetwas nicht in Ordnung ist. Also dass zum Beispiel die Taillen nicht mehr symmetrisch sind oder dass sich ein Rippenbuckel entwickelt hat. Wenn man das schon sieht, dann ist im Prinzip immer eine therapiepflichtige Skoliose erreicht. Eine Skoliose von 20 Grad, wo man also beginnen würde mit einem Korsett, die sehen Sie so gut wie gar nicht. Das ist auch der Grund, warum wir auch in den neuen Leitlinien fordern, dass alle Kinder mit 22Q einmal im Jahr einem Kinderorthopäden vorgestellt werden sollten, um eben eine Skoliose auszuschließen. Die Wahrscheinlichkeit, eine Skoliose zu bekommen bei diesen Kindern, ich hatte schon gesagt, 30 bis 50%, ist so hoch, dass das auf alle Fälle sinnvoll ist und zu rechtfertigen ist, dass man so etwas tut. Kinder haben ja noch andere, darüber sprechen wir heute nicht, andere Probleme, ob das Knie-Gelenk-Füße sind, Kniescheibenprobleme, manchmal auch Hüftprobleme. Das wird alles in den neuen Leitlinien drin stehen. Darüber sprechen wir heute nicht, aber das ist ebenfalls ein weiterer Grund, warum die Kinder kinderorthopädisch einmal im Jahr vorgestellt werden sollten, aber insbesondere eben die hohe Wahrscheinlichkeit, eine Skoliose zu bekommen. Und über das andere Thema Kyphose haben wir noch nicht geredet. Kyphose, das ist der verstärkte Rundrücken. Auch das gibt es bei Kindern mit 22Q überdurchschnittlich häufiger als bei anderen Kindern. Das führt, man nennt das häufig Rundrücken, also physiologischer Rundrücken oder übertriebener Rundrücken. Auch das ist häufig, insbesondere bei denen, die Herzoperationen hatten, ist das häufig. Auch das wäre ein weiterer Grund.
Warum tritt das bei denen häufiger auf?
Bei den herzoperierten Kindern,
Ja.
weil die häufig einen Zugang haben, zum Beispiel durch das Brustbein von vorne und auch von der Seite, also entweder von links oder von rechts durch die Rippen hindurch. Und da weiß man, da habe ich auch
Geht
was
da
zu.
die Wirbelsäule durch oder was geht da
Nein,
durch?
da geht die Wirbelsäule nicht durch, aber man muss sich so vorstellen, wenn da ein Zugang ist, dann entwickelt sich vorne eine Narbe, die relativ schwer dehnbar ist und dadurch wächst der hintere Anteil der Wirbelsäule etwas mehr, weil vorne die Narbe zieht und dadurch wächst es in eine Kyphose, also in einen Rundrücken hinein. Auch das ist etwas, worüber so viel noch nicht geschrieben ist, aber was sich bei Kindern mit 22Q häufiger findet.
Okay. Ja, ich glaube, dann sind wir mit unserer Fragerunde am Ende. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen zu dem Thema Skoliose und wünschen Ihnen sind Sie jetzt im Ruhestand eigentlich?
Also ich seit 1.1.24 bin ich im Ruhestand. Ich kenne natürlich sehr, sehr viele Kinder, die über die Jahre zu mir gekommen sind mit 22Q, insbesondere mit Wirbelsäulenproblemen. Es waren viele Hunderte. Und ich werde aber in einer orthopädischen Praxis in Hamburg weiterarbeiten. Die Adresse werde ich dann irgendwann dem Vorstand nochmal mitteilen, falls der eine oder andere, vor allem diejenigen, die ich schon lange kenne, dann doch nochmal auf meinen Rat irgendwie Wert legt.
Sehr schön. Und wir gehen davon aus, dass der Herr Dr. Mladenov
Genau.
Sie als Nachfolger würdig vertreten wird.
Das tut auf alle Fälle. Der war jahrelang mein geschäftsführender Oberarzt, ist Leiter jetzt des pädiatrischen Wirbelsäulenzentrums am Altonaer Kinderkrankenhaus, hat eine super Expertise, was Wirbelsäulendeformitäten angeht, aber auch was alle anderen kinderorthopädischen Probleme angeht. Und ich kann das nur, mit Herrn Schmidt auch schon in Verbindung getreten, also das Kompetenzzentrum Hamburg-Altona für Orthopädie wird bleiben.
Sehr schön. Ja, dann vielen Dank nochmal. Und das soll es für heute auch gewesen sein in unserem Podcast. Wir danken euch fürs Zuhören, hoffen, dass ihr ein bisschen was Interessantes rausgehört habt und euch ein bisschen gebildet habt und freuen uns auf das nächste Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.